Er war nicht von Anfang an Einbrecher gewesen, Gately, als Vollzeitsüchtiger, obwohl er aus den Wohnungen der nervösen Krankenschwestern, die er nagelte und bei denen er Medikamentenmuster koppte, manchmal kleine Wertsachen abstaubte. Nach dem Schulabbruch arbeitete er eine Weile hauptberuflich für einen Buchmacher am North End, einen Typen, der außerdem unten an der Route 1 in Sorges ein paar Tittenclubs besaß, Whitey Sorkin, den Gately kennengelernt hatte, als er sich noch als Footballspieler profilieren wollte. Seine berufliche Verbindung zu Whitey Sorkin wurde auch dann noch auf Teilzeitbasis fortgesetzt, als Gately seine eigentliche
Berufung zum Einbrecher entdeckt hatte. Allerdings tendierte er mehr und mehr zu den weniger strapaziösen gewaltfreien Verbrechen. Von seinem ungefähr 18. bis 23. Lebensjahr dienten Gately und der schon erwähnte Gene Fackelman, ein baumlanger, hängeschultriger, breithüftiger, vorzeitig verwanzteter, seltsam priapistischer und von Natur aus hektischer Delorded-Süchtiger mit einem Walross-Schnurrbart, der ein nervöses Eigenleben zu führen schien, quasi als Whitey Sorkins Außendienstagenten. Nahmen Wetteinsätze entgegen und gaben sie telefonisch nach Sorges durch, lieferten Gewinne aus und trieben Schulden ein. Gately verstand nie so recht, warum Whitey Sorkin eigentlich Whitey genannt wurde, denn er verbrachte tierisch viel Zeit unter UV-Lampen, was zu einer esoterischen Therapie seiner Clusterkopfschmerzen gehörte und hatte daher immer die glänzende Hautfarbe von quasi dunkler Seife. Fast dieselbe Farbe und dasselbe klassische Imperial-Münzenprofil wie der fröhliche, junge, pakistanische Dr. Med, der Gately im Maria unserer Trösterin-Krankenhaus in Beverly erklärt hatte, eine Besserung sei nicht zu erwarten. Und Mrs. G's Zidose und der zidotische Schlaganfall hätten ihr das neurologische Niveau von Rosenkohl beschert. Und dann hatte er Gately erklärt, wie er mit dem öffentlichen Personennahverkehr zum LZPH im Point Shirley kam. Eugene Fax Fackelman hatte sich mit rund 10 Jahren aus dem Bildungswesen von Lynn, Massachusetts verabschiedet und Whitey Sorkin durch denselben eczematösen und spielsüchtigen Apothekengehilfen kennengelernt wie Gately. Dieser wurde jetzt nicht mehr Gunny oder Doschka genannt. Jetzt war er Don ohne Spitznamen, manchmal Donny. Sorkin nannte Gately und Fackelman seine Twin Towers. Sie waren praktisch seine Gorillas. Nur ganz anders als die Gorillas, die hochrangige Kriminelle in populären Unterhaltungen immer um sich haben. Sie standen nicht teilnahmslos da und flankierten Sorkin bei kriminellen Konferenzen, zündeten ihm keine Zigarren an und nannten ihn nicht Boss oder so. Sie waren nicht seine Leibwächter. Eigentlich waren sie die meiste Zeit nicht mal in seiner Nähe. Normalerweise hielten sie den Kontakt zu Sorkin, seinem Büro in Sorges und seiner Sekretärin per Pager und Handy.
Anmerkung 367. Ganz wie in Darstellungen des organisierten Verbrechens in der Populärkultur, wechselten sie allerdings oft ihre Handys, damit sie nicht abgehört werden konnten und um die Registrierung eingehender und gewählter Telefonnummern zu erschweren. Sorkin kaufte neue Geräte und Nummern, Gately ließ sich oft die Handys der Schwesternschülerinnen und gab sie nach ein paar Tagen zurück. Eine seiner größten Herausforderungen auf dieser Laufbahn bestand darin, sich all die verschiedenen verdammten Telefonnummern und Luxus-Apartment-Adressen der Woche zu merken, wenn er praktisch rund um die Uhr unter Bam-Bam-Beschuss stand.
Und obwohl sie für Sorkin Schulden eintrieben, wobei sich Gately
besonders um die lange überfälligen Schulden kümmerte, war es nicht so, dass er umherzog und den Schuldnern die Kniescheiben zertrümmerte. Selbst die Androhung von Zwangsmaßnahmen kam selten vor. Teils genügte die schiere Größe von Gately und Fackelmann, um die Zahlungsverzüge nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Teils lag es auch daran, dass sich in der Regel alle Beteiligten kannten. Sorkin, die Wetter und Schuldner, Gately und Fackelmann, andere Drogensüchtige, die manchmal wetteten, öfter allerdings im Auftrag Dritter mit Gately und Fackelmann zu tun hatten. ja sogar die Ordnungshüter vom North Shore, von denen viele ihre Wetten bei Sorkin abschlossen, weil der den Ordnungshütern beim Vigorish einen Staatsbedienstenrabatt einräumte. Es war quasi alles eine große Gemeinschaft. Meistens musste Gately bei dubiosen Posten oder einem überfälligen Vic nur den Schuldner in der jeweiligen Bar aufsuchen, wo er gerade Satellitensportfernsehen sah, und ihn darüber in Kenntnis setzen, dass die Schuld außer Kontrolle zu geraten drohe, so als wäre die Schuld selbst der säumige Zahler, und Witty sich Sorgen mache. Und dann traf er mit dem Mann eine Abmachung oder arbeitete einen Teilzahlungsplan aus. Als nächstes ging der junge Gately in der Bar aufs Klo, rief per Handy Sorkin an und ließ sich die Vereinbarung genehmigen. Gately war gelassen und leutselig und brauchte kaum je auch nur die Stimme zu erheben. Dasselbe galt für Witty Sorkin. Viele seiner Wetter waren alte Stammkunden und Kreditrahmen markierten das Revier. Die seltenen Schuldenprobleme, die tatsächlich Größe und Druck erforderten, betrafen meistens Männer mit Spielproblemen. Verlogene Jammergestalten, die nach dem Wettrausch süchtig waren, die sich an ein Loch verrannt hatten und dann auf selbstmörderische Weise aus dem Loch herauszuwetten versuchten. Die bei mehreren Buchmachern gleichzeitig Wetten abschlossen, logen und sich auf Teilzahlungspläne einließen, an die sie sich von vornherein nicht halten wollten. Die auf selbstmörderische Weise darauf setzten, alle ihre Schulden in der Schwebe halten zu können, bis sie sich mit dem großen Gewinn, der immer ganz sicher hinter der nächsten Ecke auf sie wartete, gesund stoßen konnten. Diese Typen waren schmerzhaft, weil Gately sie meistens kannte, was sie ausnutzen und weshalb sie bettelten und flehten und Gately und Witty Sorkin mit den Geschichten von ihren geliebten Familien und deren auszehrenden Krankheiten die Tränendrüsen kneteten. Sie
saßen da, sahen Gately in die Augen, logen ihm die Hucke voll und glaubten ihre eigenen Lügen. Und Gately musste die Schuldnerlügen und die Rührstories durchgeben und Sorkins ausdrückliche Entscheidung abwarten, ob er ihnen glauben und was er tun solle. Bei diesen Typen kam Gately erstmals mit echter Sucht in Kontakt und sah, wie sie einen Menschen verändern konnte. Bis dahin hatte er das Konzept eigentlich noch gar nicht auf Drogen übertragen. Außer bei Koksnasen und hartgesottenen Nadelfreaks, die er auf ihre Weise damals genauso lächerlich und verlogen fand wie die Spielsüchtigen. Diese Real-Story-Typen mit ihrem »Gib mir nur noch einmal eine Chance« waren es auch, die Whitey Sorkin emotional immer durch die Hölle gehen ließen. Ihm Clusterkopfschmerzen und fürchterliche kraniofaziale Neuralgien bereiteten. Und irgendwann ging er dazu über, zusätzlich zu dem ausstehenden Skeet, dem Vigorish und den Zinsen für die Einnahme seiner Kaffergott-Spansuren.
Anmerkung 368. Cimetidin, eingetragenes Warenzeichen Smith Klein Beachlem Pharmaceuticals. 800 Milligramm Spansulen für allgemeine kraniofaziale Beschwerden. Klammer auf, interessanterweise aus demselben Roggenmutterkorn gewonnen wie LSD, Klammer zu.
Das verschriebene UV-Licht und die Termine in der Nationalen Stiftung für Kraniofazialschmerzen in Enfield, Massachusetts, noch einen Aufschlag zu verlangen. Gately's und Fackelmanns rinderbratengroße Fäuste kamen in Form von faktisch zupackender Gewaltausübung nur zum Einsatz, wenn die Lügen und das Loch eines zwanghaften Schuldners solche Ausmaße angenommen hatten, dass Sorkin bereit war, auf die Kundschaft des Mannes in Zukunft zu verzichten. An diesem Punkt kam dann Whitey Sorkins Unternehmensziel zum Tragen, den süchtigen Schuldner dazu zu bringen, seine Schulden bei Sorkin zu begleichen, bevor er seine Schulden bei anderen Buchmachern beglich. Und dazu musste Sorkin dem Schuldner überzeugend demonstrieren, dass das Sorkin-Loch das unangenehmste von allen war, aus dem er daher als erstes herausklettern musste. Auftritt der Twin Towers. Die Gewalt musste genau dosiert und von Phase zu Phase gesteigert werden. Die erste Runde Motivationssänge. Eine leichte Abreibung, vielleicht ein paar gebrochene Finger, ging üblicherweise an Gene Fackelmann. Nicht nur, weil er, der von Natur aus grausamere Twin Tower war und liebend gern Finger in Autotüren einklemmte, sondern auch, weil er im Gegensatz zu Gately Zurückhaltung üben konnte. Wenn sich Gately einmal über jemanden hermachte, hatte Sorkin festgestellt, wurde etwas Bösartiges und Unkontrollierbares an einem Abhang in dem großen Jungen gelöst und rollte von allein hinab. Und dann konnte sich Gately nicht mehr zurückhalten, bis der Schuldner einen Zustand
erreicht hatte, in dem er nicht mal mehr den Mund aufbekam, von der Brieftasche ganz zu schweigen. Und an dem Punkt musste dann nicht nur Sorkin seine Außenstände abschreiben, sondern der große Donny wurde auch so schuldbewusst und reuig, dass er seinen Drogenkonsum verdreifachte und eine Woche lang für nichts zu gebrauchen war. Sorkin lernte nach und nach, die Towers so einzusetzen, dass sich ihre Stärken optimieren ließen. Fackelmann übernahm die erste Runde der leichten Zwangseintreibung, aber Gately verstand sich besser als Fax darauf, mit den Typen zu Einigungen zu gelangen, die die Gewaltanwendung von vornherein unnötig machten. Natürlich gab es auch schwere Fälle, die Sorkin manchmal tagelang mit kraniofazialen Beschwerden ans Bett fesselten, weil es sich um schwere Suchtanfälle handelte, die entweder so weit hinüber oder so tief in so vielen Löchern versackt waren, dass Fackelmanns leichte Grausamkeit die Situation nicht klären konnte. In extremen Fällen dieser Kategorie gelangte Sorkin an den Punkt, wo er nicht nur bereit war, auf die künftige Kundschaft der Schuldner zu verzichten, sondern auch auf die ausstehende Zahlung. Ab einem bestimmten Punkt ging es in erster Linie darum, die Zahl künftiger anderer schwerer Fälle zu reduzieren, indem klargestellt wurde, dass W. Sorkin kein Buchmacher war, bei dem man einfach monatelang unverhohlen in seinem Loch stecken bleiben konnte, ohne dass einem die Karte ernsthaft umdekoriert wurde. In solchen Fällen war Gately's innerer Abhang des Kontrollverlustes Fackelmanns schnellem, letztlich aber seichten Sadismus an Bösartigkeit überlegen.
Anmerkung 369. Für die insgesamt 2 Karten, die Sorkin in diesem Zeitraum umdekorieren lassen musste, mied er interessanterweise die Twin Towers und setzte stattdessen die beiden brutalen, aus Gebäck stammenden Gorillas de Monte und Point Gravé ein, die keine Loyalität kannten, keiner Community zugehörten und sich am North wie South Claw bei Buchmachern und Zinswucherern als Vollstrecker verdingten. Gately hat als Zwangseintreiber nur einen Menschen entkartet, und das sei im Grunde ein Unfall gewesen. Der Schuldner war blond gewesen und hatte Heineken getrunken, und als es zum Handgemenge kam, hatte er Gately Tränengas ins Gesicht gesprüht. Ein roter Vorhang des Zorns hatte sich über Gately gesenkt, und als er wieder zu sich kam, hatte der Schuldner einen um 180 Grad auf den Rücken gedrehten Kopf, die Tränengasdose steckte in einem Nasenloch und bis zu der Sache mit dem erstickten kanadischen Pöite hatte Gately nie wieder mit vergleichbarem berufsbedingtem Entsetzen zu tun gehabt. Aber das war sowieso viel später und Gately war da schon viel gewaltfreiophiler.
Wie so viele psychosomatische Neurotiker war W. Sorkin fies zu seinen Feinden und extrem großzügig gegenüber seinen Freunden. Von dem 10% Vigorish, den Sorkin bei jeder Wette nahm, bekamen Gately und Fackelmann jeder je 5%. Sorkin erwirtschaftete in einer Woche Wetteinnahmen von über $200.000 am gesamten North Shore. Und den meisten jungen Amerikanern ohne Schulabschluss hätten gut 1.000 tote Präsidenten pro prämilleniale Woche ein ganz angenehmes Leben ermöglicht. Aber angesichts der genau getakteten körperlichen Rauschgiftbedürfnisse der Twin Towers finanzierte das nicht einmal 60% ihres Wochenbedarfs. Gately und Fackelmann arbeiteten zusätzlich schwarz und eine Zeit lang getrennt. Fackelmann hatte seinen Nebenjob mit den Ausweisen und der kreativen Checkausstellung. Gately arbeitete freiberuflich als Wachmann bei großen
Kartenspielen und als kleiner Drogenkurier. Aber auch bevor sie dann mit dem richtigen Team anfingen, koppten sie als Einheit, also zusammen, und einmal im Monat auch zusammen mit dem armen alten V. Nucci, dem Gately bei seinem nächtlichen Osco und Rite Aid Dachfenster einsetzen, manchmal auch das Seil hielt, seine Eintrittskarte in die offizielle Einbruchsbranche. Weil Gately auf Percocet und Bams Bams stand, Fackelmann aber auf Dilaudid, konnten sie einander auch die Bewachung ihrer Drogenverstecke anvertrauen. Blues, die gespritzt werden mussten, nahm Gately nur, wenn nichts anderes zu kriegen war und er schon die ersten Entzugserscheinungen spürte. Gately hasste und fürchtete Injektionsnadeln, hatte eine Heidenangst vor dem Virus, der damals auf Schritt und Tritt bei Nadelfreaks die Sense schwang. Fackelmann kochte für Gately auf, band ihm den Arm ab und ließ ihn genau zusehen, während er die Plastikverpackungen von brandneuen Kanülen und Spritzen abmachte, an die er dank eines gefälschten Medicaid-Illetin-Ausweis
Anmerkung 370. Gereinigtes Schweineinsulin in einer Zinklösung. Eingetragenes Warenzeichen Lilly Pharmaceuticals.
Für Diabetes mellitus herankam. Das Schlimmste am Dilaudid war für Gately, dass das Hydromorphon beim Überschreiten der Blut-Hirn-Schranke eine schreckliche, 5 Sekunden lang andauerte mnemonische Halluzination erzeugte, in der er ein gargantueskes Kleinkind in einem Fischerpreis-Gitterbett im XXL-Format auf einem sandigen Feld unter einem Sturmwolkenhimmel war, der sich wie eine große, graue Lunge wölbte und schrumpfte. Fackelmann löste den Gürtel, trat zurück und sah zu, wie Gately die Augen verdrehte, einen malariamäßigen Schweißausbruch bekam und in den respirierenden Himmel seiner Einbildung starrte, während seine riesigen Pranken die Luft vor ihm genauso erdrosselten, wie ein Kleinkind am Bettgitter rüttelt. Nach 5 Sekunden oder so hatte das Dilaudid die Schranke überwunden und tat seine Wirkung. Und der Himmel hörte auf zu atmen und wurde blau. Im Dilaudid-Nickerchen war Gately 3 Stunden lang stumm und schweißnass. Fackelmann lehnte orale Betäubungsmittel nicht nur wegen des verrücktmachenden Juckens in den Augenhöhlen ab, sondern auch, weil er behauptete, davon fürchterliche Zuckergelüste zu kriegen, denen sein großes, zusammengesacktes Gewicht nicht nachgeben dürfe. Da er auch in der kleinsten Kapelle kein großes Kirchenlicht abgegeben hätte, war er resistent gegen Gatelys Hinweis, vom Dilaudid bekäme er doch auch schreckliche Zuckergelüste.
Und von allem anderen eigentlich auch. Die nackte Wahrheit war, dass der Faxmann seinen Dilaudid einfach echt gern hatte. Dann erhielt der gute alte Trent Kite von der Salem State den verwaltungstechnischen Tritt in den Hintern und bekam versichert, er würde nie wieder in der Branche arbeiten. Gately holte ihn ins Team. Kite rührte für eine kleine Teameinweihungsfeier, ganz wie früher, ein paar Quo Vadis zusammen. Fackelmann machte Kite mit pharmazeutisch reinem Dilaudid bekannt. Und Kite hatte einen neuen Freund fürs Leben gefunden, wie er sagte. Dann baldowerten Kite und Fackelmann rasch ihren Ausweis, Einkommensnachweis und möblierte Luxusapartments Betrug aus, an dem sich Gately zu der Zeit fast nur hobbymäßig beteiligte, weil er dem Betrug, das kühne nachts die Ware abstauben, vorzog. Denn beim Betrug lernte man die Leute kennen, die man beklaute. Und das fand Gately schleimig und irgendwie peinlich. Gately liegt in furchtbarem Entzündungsschmerz auf der Traumaabteilung und versucht zwischen den Gelüsten nach Erlösung zu verweilen, indem er sich an einen blendend weißen Nachmittag kurz nach Weihnachten erinnert, an dem Fackelmann und Kite losgezogen waren, um Möbel aus dem möblierten Apartment zu verhökern. Und Gately im Apartment die Zeit totschlug und gefälschte Massachusetts-Führerscheine laminierte. Ein Eilauftrag reicher Jugendlicher von der Phillips Andover Academy.
Anmerkung 371. Eine Elite-Highschool, oben an der Ausbuchtung von Methuen.
Für, wie sich herausstellen sollte, den letzten Silvesterabend der Vorsponsorenzeit. Er stand am Bügelbrett im inzwischen so ziemlich unmöblierten Apartment, bügelte Laminate auf die gefälschten Führerscheine und verfolgte am an der nackten Wand hängenden klobigen Interlace HDB der ersten Generation, also der High-Definition-Bildschirm, war jetzt immer der Luxuseinrichtungsgegenstand, der als letztes verscheuert wurde, wie die gute alte Boston University in der Ken L. Ration Magnavox Camper Insurance for Sightseer Bowl gegen Clemson spielte. Das durch die Penthouse-Fenster hereinfallende Wintertageslicht blendete, fiel auch auf den großen Flachbildschirm bleichte die Spieler und gab ihnen etwas Gespenstisches. Hinter den Fenstern lag in der Ferne der Atlantische O, grau und salzmatt. Der BU Panther kam sogar aus Boston, ein Ausnahmetalent, wie die Kommentatoren immer wieder betonten, das ohne offiziellen Profivertrag einen Platz in der Mannschaft ergattert hatte. Der Mann habe vor dem College nie eine Mannschaftssportart
betrieben, gehöre jetzt schon zu den besten Panthern in der Geschichte der NCAA und habe das Potenzial für eine praktisch grenzenlose Profikarriere, wenn er nicht locker lasse und die Karotte im Auge behalte. Der BU Panther war 2 Jahre jünger als Don Gately. Gatelys große Finger passten kaum um den EZ-Griff des Bügeleisens. Vom gebeugten Stehen über dem Bügelbrett bekam er Kreuzschmerzen. Er hatte seit einer Woche nur noch Frittiertes aus glänzenden Plastikverpackungen gegessen. Der Gestank der Plastiklaminate unter dem Bügeleisen stinkte übel. Und sein großes, viereckiges Gesicht schlaffte immer mehr ab, als er das gespenstische, digitale Abbild des Panthers betrachtete, bis er merkte, dass er heulte wie ein Schlosshund. Es tauchte urplötzlich aus dem emotionalen Nichts auf und er merkte, dass er über den Verlust des organisierten Footballspiels blärte, seiner einzigen Begabung und zweiten Liebe, über seine Dämlichkeit und mangelnde Selbstdisziplin, den verdammten schwanzlutschenden Ethan Frum, den Liebherzirose seiner Mom, ihre Gemüsifizierung, seine Unfähigkeit, sie in 4 Jahren auch nur einmal zu besuchen. Er kam sich plötzlich schlechter vor als der allerletzte Dreck, stand im grellen Winterlicht über den heißen Laminaten, Polaroid-Vierecken und aufklebbaren kleinen DMV-Buchstaben für reiche, blonde, junge Männer und plärrte im betrügerischen Gestank und Tränendampf. Zwei Tage später wurde er eingebuchtet, weil er in Danvers, Massachusetts, einen Rausschmeißer mit dem bewusstlosen Körper eines anderen Rausschmeißers angegriffen hatte und 3 Monate später kam er nach Bellerica Minimum.